Parallelwelten, der Podcast von
Tanja
und Rick.
Denn deine Beine hören niemals auf. Wir machen Giro, wir machen Giro.
Hallihallo, Hallöchen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Parallelwelten. Tanja sitzt mir tatsächlich gegenüber. Wir sind im selben Raum. Hallo, Tanja.
Hallo, Rick. Das ist schon lange nicht mehr so gewesen.
Sehr, sehr lange nicht mehr im selben Raum aufgenommen. Face to face. Es freut mich.
Ja, ich hoffe, wir haben nicht zu viel Hall. Wir sind nämlich heute bei Ryzen im großen Meetingraum und dementsprechend ist auch die Höhe der Decke. Und ich glaube, wir sind ein bisschen hallig unterwegs oder halliger als sonst.
Wir haben ja zum Glück die Gesangsmikros. Ich glaube, das hält sich in Grenzen.
Die Gesangsmikros, da sind wir auch schon direkt beim ersten Thema.
Das wäre?
Wout van Aert bei Masked Singer.
Oh, ich,
ich dachte erst, es wäre von hier, ich weiß gar nicht, wie spricht man den anders aus? Es gibt ja den Wout-Verschnitt.
Den Troll-Account.
Genau, den Troll-Account. Und ich war mir sicher, dass das einfach nur der Kopf gefotoshoppt ist. Und dann habe ich gemerkt, nee, das hat er selber gepostet. Und dann habe ich natürlich direkt bei ein Video gesucht und dann auch wirklich seinen Auftritt gesehen. Und ich muss sagen, man hat ja, habe ich dann auch gemerkt, zu den meisten Radprofis, zumindest wenn sie nicht deutsch sind, glaube ich, keine richtige Stimme.
Ja.
Also klar, jetzt irgendwie so ein
Pipcock. Der war schon durchs belgische Fernsehen, finde ich. Wenn man in Belgien bei den Rennen ist, man hört ihn schon oft, ja.
Ja, aber irgendwie trotzdem ist halt
aber
so
keine Gesangsstimme.
Ja, Gesangsstimme nicht, aber auch so. Ich habe dann irgendwie gedacht, so bei Pidcock zum Beispiel, weil halt immer diese In It. Und dann hat man halt so ein paar Snippets so von Insta. Aber bei ganz vielen, die höre ich nicht regelmäßig reden eigentlich. Und als er dann angefangen hat zu singen, dann dachte ich mir so, oh, der hat eigentlich eine gute Stimme.
Ja.
Also ich war total positiv überrascht.
Ich habe es mir noch gar nicht angeschaut. Aber nehme ich mal, also ich habe es ehrlicherweise in deiner Story gesehen. Und mir ging es ganz genauso. Ich dachte, was hat Tanja denn da jetzt gepostet und mich markiert? Also auf Instagram in deiner Story. Und dann bin ich auch auf den Post gegangen und mir ging es genauso wie dir. Ich dachte mir, das ist der offizielle Wout van Aert-Account, das hat er selber gepostet. Also da muss ja was dran sein. Und ich wollte mir auch ein Video angucken, den Auftritt. Aber du hast ihn ja anscheinend gesehen. Also Auftritt war gut, du warst überrascht und wie lange hat er jetzt mitgemacht? Ist er direkt in der ersten Folge rausgeflogen oder wie ist der Modus?
Ja, da sind wir jetzt wieder bei dir und deiner Expertise. Ich habe noch nie Masked Singer angeschaut, das heißt, ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. Ich weiß nur, dass er da war und dass er Blur Song 2 gespielt hat. Also dieses, ich will jetzt nicht anfangen zu singen hier.
Blur,
auch.
Dieses Lied von,
ja.
Okay.
Uhu.
Dieses, nee, da weiß ich nicht. Ah ja, doch, das was
I
er auch.
I got my head.
Ah ja, ja, okay, ja, okay. Ja, genau, also. Hätten wir natürlich mal recherchieren sollen, weil ich hatte mich gefragt.
Ich wusste gar nicht, dass es da was zu recherchieren gibt, weil ich dachte, der ist ja aufgetreten und dann müssen die sagen, wer er ist.
Nee, genau das ist meine Frage gewesen, ob er wirklich einen Gastauftritt hatte, dass er einfach nur einmal da war und gesungen hat, was ich mir nicht vorstellen kann, weil das wäre mir neu, weil The Masked Singer ist normalerweise so, dass du ja, ich sag jetzt mal 10 Kandidaten hast, dann ist jede Woche eine Show, das heißt, die Show geht auch 10 Wochen. Das heißt, wenn er...
dafür ist die Offseason noch gar nicht lang genug.
Das meine ich, und das war nämlich mein erster Gedankengang. Krass, dass der da mitmacht. Weil wenn er jetzt weit gekommen wäre, hätte er halt einmal die Woche abends ins Fernsehstudio gemusst und hätte da singen müssen, was sicherlich mit Trainingslagern und sowas kollidiert. Von daher war da mein Gedankengang, der hat sicherlich mitgemacht, aber ist in der ersten oder zweiten Folge rausgewählt worden oder einfach rausgeflogen. Weil die wollten sicherlich, glaube ich, das Medienecho mitnehmen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass da bin ich dann schon irgendwie der Meinung, das ist eher ein abgekartetes Spiel, so dieses, du machst mit, aber du fliegst in Folge 1 oder 2 raus, dann musst du auch nicht jede Woche kommen. Aber das weiß ich nicht, das meine ich, das war das Einzige, was wir hätten recherchieren können, ob er richtiger Kandidat der Show war oder ob es nur ein Gastauftritt war.
Ja, wahrscheinlich war es dann ein Gastauftritt, also dazu kannte ich das Konzept der Show zu schlecht. Aber das hat doch auch Quintana, war doch auch bei The Masked Singer, der war doch als Chamäleon verkleidet.
Ja. Und Nicholas Roach war nach seiner Karriere mal bei Let's Dance.
Bei Let's Dance, ja. Stimmt.
Ja, also warum auch nicht? Ich meine...
Das heißt hier Dschungelcamp-Anfrage an Rick Zabel.
Nee, auf gar keinen Fall. Nee, das mache ich nicht.
Was wäre denn eine Show, die du machen würdest? Was wäre denn eine Fernsehshow? Oh ja, ich hätte schon eine Lieblingsshow, die ich gerne machen würde. Ich würde auf jeden Fall zu Wer stiehlt mir die Show?
Ja gut, aber da wird jeder hingehen. Ja, ich meine, das ist jetzt nicht so. Obwohl, ich muss auch sagen, bei einem Quiz ist es schon so.
Man kann auch richtig schlecht aussehen.
Ne? Also wer richtiger Medientalk gerade, aber wer die aktuelle Wer stiehlt mir die Show Staffel gesehen hat, mit Tommy Schmidt, Nina Chuba und Kurt Krömer. Da ist jetzt zum Beispiel Kurt Krömer nicht so gut weggekommen. Der ist ja immer als erster gefühlt rausgeflogen.
Ja.
Und ich glaube, das zerrt dann schon auch. Gerade wenn es eine Show ist, die viele Leute gucken. Nee, ganz ehrlich, ich finde Let's Dance auch spannend.
Mhm.
Weil es hätte mehrere Vorteile. Du darfst natürlich, also erstens finde ich, ich glaube, du wirst brutal fit dadurch, weil Tanzen echt ein harter Sport ist. Man lernt tanzen, also ich kann jetzt keine Standardtänze oder so. Mich würde schon interessieren, das mal zu lernen.
Ich habe Bronzeabzeichen und Grundkurs, also ich habe Grundkurs gemacht und dann Bronzeabzeichen, aber dann habe ich aufgehört.
Sehr gut. Und ich glaube auch, dass ich in so einer Show ehrgeizig wäre. Also ich würde dann schon da auch abliefern wollen. Obwohl man auch, glaube ich, schon krass nervös ist, bevor man da tanzen muss.
Ich finde halt auch, also ich habe das nicht oft geschaut, aber wenn, dann fand ich super beeindruckend, wie gut es dann doch aussieht bei ganz vielen. Ja. Also, dass man ja offensichtlich schon, wenn man die Choreografie und dann natürlich auch irgendwie Fußspannung und ich glaube halt auch, oft schneiden ja doch irgendwie ehemalige Sportler ganz gut ab, weil die doch irgendwie so ein bisschen Körperkontrolle haben. Deshalb, ja, das fände ich auch super
interessant. Obwohl Radsportler nicht, ne, weil ich habe jetzt die Woche mit Arne so ein bisschen, wir haben uns getroffen. Ich hatte eine Anfrage an ihn.
Warte mal, wir wollen nicht von dir auf alle Radsportler schließen, bitte.
Doch, ich bin, du hast recht.
Prototyp
Radsportler. Aber ich sag mal so, Radsportlerinnen und Radsportler sind schon auch oft nicht koordinativ die Stärksten.
Ja, das stimmt, ich bin auch koordinativ richtig mau unterwegs.
Und da war es nämlich so, dass ich halt, wir haben einfach so, die Top 5 Core-Übungen für Radsportlerinnen und Radsportler, um durch den Winter zu kommen. Die Top 5 Kraftübungen und so. Kann man dann bestimmt bald auf meinem Insta-Kanal sehen. Und da musste ich halt Step-Ups machen, also auf eine Box hoch. Und da musst du ja immer parallel den Arm mitnehmen. Und ich habe 3 oder 4 Mal immer ich habe immer den falschen Arm genommen, immer parallel, wo er gesagt hat, warum machst du, also vor allen Dingen, wie ist das deine Intuition? Das ist also, Also Arne kommt ja vom Handball und Tibor, der das gefilmt hat, der kommt vom Basketball und das ist ja koordinativ sehr starke Sportarten. Das heißt, die konnten das 0,0 verstehen, wie man überhaupt auf die Idee kommen kann, einen falschen Arm dabei zu nehmen. Und ich musste mich, die haben auch gesagt, man sieht es auch auf den Videoaufnahmen, dass ich mich extrem konzentrieren musste, die Koordination hinzubekommen. Ich war so richtig schockiert von mir selber, dass ich so schlecht da drin bin.
Ich kann das, also gerade was du mit dem Arm hochnehmen, kann ich 100% nachvollziehen. Das war schon, wir haben irgendwann mal in der Schule so Step-Aerobic gemacht. Da habe ich das erste Mal gemerkt, wie schlecht ich koordinativ bin, weil ich dachte so, cool, so Step-Aerobic ist ja wirklich so relativ, also zumindest wenn man mit den Grundschritten anfängt, vom Anspruch her sehr low.
Ja.
Und dann habe ich gedacht, wenn ich nicht mal das bedienen kann, schon schwierig. Und dann war ich ja beim Ballett und beim Kickboxen. Und beim Kickboxen war es auch so, dass ich dann immer, ich habe immer mit dem falschen Arm geschlagen. Und dann alle immer so, ja, ich könnte nicht mal jetzt sagen, was vorne sein. Also ich glaube irgendwie so, wenn dein Fuß vorne steht, muss man mit dem anderen oder andersrum.
Ja.
Und ich habe es einfach
rechter Fuß vorne, linker Arm schlägt.
Genau, ich habe es jedes Mal falsch gemacht. Ja. Überhaupt kein Gefühl dafür. Also ja wahrscheinlich stimmt schon das.
Also wahrscheinlich wäre dann doch dumm, zu Let's Dance zu gehen, weil Tanzen hat ja auch viel mit Koordination zu tun. Ja, die Show an sich, da mal mitzumachen, würde mich interessieren. Aber ich wüsste, dass ich nicht das Go von zu Hause hätte. Aufgrund dieser ganzen, man ist ja doch sehr nah mit seiner Tanzpartnerin und es gibt oft Affärengerüchten und Co. Und ich weiß, das wäre ein Problem für Leo. Mal ganz offen rausgesprochen.
Okay, also doch The Masked Singer dann.
Nee, singen wäre ganz schlecht bei mir. Singen kann ich halt gar nicht. Schlag den Star wäre geil. Schlag den Star hätte ich Bock drauf. Gegen meinen Vater. Schlag den Star gegen meinen Vater wäre witzig.
Das wäre richtig witzig.
Das würde ich gerne machen.
Rick Zabel gegen Erik Zabel.
Und welche...
vor allem, wenn dein Vater dich dann abzieht.
Ja, die Chance ist, glaube ich, relativ hoch. Ja, glaube ich auch. Mein Vater hat schon viel auf dem Kasten, das muss man ihm lassen. Aber du hast schon gesagt, bei dir wäre es gewesen, Tiere suchen ein Zuhause.
Doch, ich habe was. Das passt nämlich, das wollte ich eh noch erzählen. Ich bin gerade von der Arbeit nach Hause. Auch ziemlich cool, ehrlich gesagt. Aber ich bin gerade von der Arbeit hier hingefahren und bin am Shopping Queen Bus vorbeigefahren.
Ah, wirklich?
Und da dachte ich mir so, das habe ich früher richtig geliebt. Und eigentlich Shopping Queen einmal so von Guido Maria Kretschmer so beurteilt zu werden, hätte ich cool gefunden. Oder würde ich cool finden.
Ja, ja. Gibt schon ein paar ganz gute Shows.
Ja, dann kommen wir jetzt mal von
Shows. Ich wollte gerade sagen, lass uns mal über Radsport reden.
Von Fernsehshows zum Radsport. Auch wenn wir natürlich so ein bisschen Radsport orientiert waren.
Es ist ja auch die Offseason. Man darf ja auch mal ein anderes Thema bedienen.
Ja, obwohl die Offseason, dachte ich ja auch erst, aber die Offseason, wir haben ja davon gesprochen in der letzten Folge, wie meisterschaftsverwöhnt wir eigentlich jetzt waren. Und dachten ja eigentlich, es ist jetzt vorbei. Und auf einmal war dann Bahn-WM und auf einmal war dann E-Cycling-WM und auf einmal war dann auch noch Triathlon-WM. Das heißt, eigentlich ging es genauso weiter wie die Wochen davor. Also eine Meisterschaft nach der anderen.
Da hast du recht. Obwohl, ich finde immer, Bahn-WM ist so, ich finde, das ist schon ein krasser Unterschied, Bahn-WM vor oder nach Olympia. Also Bahn-WM vor Olympia schaue ich richtig gespannt zu, weil ich auch so denke, hinsichtlich Olympia ist es spannend und du weißt irgendwie so, die Mannschaften bringen auch ihre Top-Garde dahin, das ist nochmal die Generalprobe. Und so wie jetzt, Olympia war im Sommer und jetzt im Oktober ist Bahn-WM, da schicken die meisten Nationen so gefühlt die C-Garde dahin. Und also das soll jetzt nicht schmälern, aber das ist einfach so als Laie mein Gefühl von außen. Und ich habe eigentlich
Liebe Grüße an Tim.
Ich habe nur mitbekommen, dass Roger Kluge und Tim von Teutenberg Weltmeister geworden sind. Herzlichen Glückwunsch dazu.
Die haben auch ein richtig starkes Rennen gefahren. Also es war.
Genau, und also aber ich habe nur dadurch, dass die Weltmeister geworden sind, überhaupt mitbekommen, dass die Bahn-WM war. Also da mal Kompliment an die natürlich, aber sonst hätte ich es nicht mitbekommen, ehrlicherweise.
Mitbekommen habe ich schon, viel geguckt habe ich nicht, aber also natürlich dann trotzdem das Rennen von Tim und Roger Kluge. Und ich fand es halt mega schön, dass sich beide saumäßig gefreut haben. Und also für Tim war es der erste Titel und für Roger war es der dritte Madison-Titel jetzt, glaube ich, schon. Und der hat sich aber trotzdem gefreut, als wäre es das erste Mal. Also deshalb war es richtig schön anzuschauen, fand ich.
Ja, also über einen WM-Titel kann man sich auch freuen.
Ja, voll.
Haben wir sonst noch immer was über die Bahn-WM zu reden, wenn wir schon mal thematisch gerade da sind?
Naja, also an sich gab es ja auch Unerfreuliches. Ich war dann überrascht, dass er vor Ort ist. Und dann dachte ich mir so, okay, macht ja trotzdem irgendwie Sinn, weil Sir Chris Hoy ja
ja, das ist halt traurig. Das ist ja traurig. Das war ich auch schockiert, ja. Das
genau. Offizielles Statement abgegeben hat, dass er eben Stage 4 Cancer hat, also schon mit knöchernen Metastasen, irgendwie im Schulterblatt, Becken und so weiter. Und dementsprechend auch nur eine begrenzte Lebenserwartung gegeben bekommen hat. Also konkret sagt eigentlich niemand irgendwie so und so viele Jahre, aber er sagt halt, jetzt hat ihm halt keiner gesagt, dass es jetzt eine Heilungschance gibt. Aber so tragisch es auch ist, das Positive ist, dass die NHS danach berichtet hat, dass, ich habe es mir extra aufgeschrieben, die Besuche auf den Seiten für Prostatakrebs-Symptome, die offizielle sozusagen von der britischen Gesundheitsbehörde, sondern Gesundheitssystem.
Amt.
NHS ist halt so, ja. National Healthcare System. Ja. Und die sind um 672% angestiegen.
Ist doch geil, dass du das als Ärztin nicht weißt,
was
wie das heißt.
Ja, im Englischen halt. Nein, das Gesundheitsamt ist es nicht, aber es ist ja, bei uns würde man jetzt nicht sagen, so, die sagen ja dann irgendwie so, wenn sie ins Krankenhaus gehen, so, ja, NHS. Mhm. Das ist ja bei uns irgendwie ein bisschen anders, weil wir ja so viele, viele verschiedene Träger haben.
Ich sag DBK. Ich mein?
Du sagst DBK, ja, scheint ja Versicherung.
Ja. Wo sind Sie versichert? Sag ich, bin der DBK. Haben Sie eine Krankenkasse? Nee, die haben keine Karte. Also ich habe eine Krankenkasse, aber ich habe keine Krankenkassenkarte, sage ich dann.
Naja, auf jeden Fall fand ich es halt krass, dass das von den Besuchen auf der Seite so krass zugenommen hat. Und das einzig Schöne vielleicht an der ganzen Sache ist, dass halt jemand, der sehr im Fokus der Öffentlichkeit steht, ja, zumindest da eine krasse Awareness geschaffen hat und damit vielleicht dem einen oder anderen das Leben rettet, der halt frühzeitig und rechtzeitig zur Vorsorge geht und zu einem deutlich früheren Zeitpunkt eben seine Erkrankung behandeln, ja, lassen kann.
Ja, es hat mich aber auch, ich habe es mir auch durchgelesen und war echt geschockt, weil das war so, ja, Chris Heu, ich meine, so, mit denen sind wir auch groß geworden, das war so der Bahnsprinter. Gerade nochmal so die Olympischen Spiele in London habe ich eben, da ist er, glaube ich, dreifacher Olympiasieger nochmal geworden und der war einfach so eine, die britische Bahnradsportlegende und ich glaube, Bahnradsport hat ja auch in Großbritannien einen anderen Stellenwert als vielleicht in Deutschland, also der war wirklich ein Star da.
Deshalb ja auch geadelt.
Genau, deswegen auch geadelt und ja, das ist dann schon krass, wenn so eine persönliche, und ich meine, der ist ja auch ein junger, fitter, agiler Typ noch so, ne?
Genau, das fand ich halt auch das Krasse, weil irgendwie hat man ja schon auch, ich wahrscheinlich auch von der Arbeit, einfach so ein anderes Bild von jemandem, der dann schon wirklich Knochenmetastasen hat. Dann denkt man so, okay, die sind aber auch schon, haben Gewicht verloren, sehen irgendwie krank aus, aber der sieht ja,
ja,
also wenn man den halt sieht, dann sieht er halt einfach topfit aus, vor allem, ja, ich glaube 58 ist er, also ja. Ja, das war auf jeden Fall die Downside, und dann war ich halt trotzdem positiv überrascht, wie er positiv damit umgeht. Auch seine Frau, die halt einfach gesagt hat, sie freuen sich auf die nächsten Jahre und was noch kommt. Und es war für sie so ein Reminder, dass man eben hier und jetzt lebt und weder in der Vergangenheit noch in der Zukunft. Und ich dachte mir so, also so wie man es halt auch irgendwie bei, ja, Christina Vogel so eindrücklich fand, wie sie mit dem Sturz und den Folgen umgegangen ist, so dachte ich jetzt irgendwie bei Sir Chris Heu so, okay, da muss man aber auch, dass man jetzt einfach sagt, okay, ja, ich schreibe da ein Buch, ich mache so weiter, ja, und ich genieße die Jahre, die mir bleiben, so. Respekt auf jeden Fall.
Ja, hundertprozentig. Aber das ist ja auch wiederum nur das, was du in der Öffentlichkeit siehst. Ne? Also ich sag mal, dass auch hinter der Fassade sicherlich geweint wurde und Tränen verdrückt worden sind und man schockiert ist, ist ja auch völlig normal und wäre bei jedem so und soll auch so sein. Also ich finde es immer noch sehr krass, also wie du sagst, sehr vorbildlich, wie sie damit umgehen. Aber also man weiß, man kennt ja die Hintergründe nicht, muss man nicht spekulieren, wie lange sie das schon wissen. Und ich glaube, man, so blöd wie es ist, aber man lernt dann auch damit umzugehen. Man muss ja irgendwie auch das Positive daraus ziehen. Ja, aber schwieriges Thema.
Ja, absolut. Ja, dann neben der Bahn-WM noch zwei andere WMs, auch von aus deutscher Sicht positiv. Jason Osborne wird Weltmeister im E-Cycling bei MyWoosh, glaube ich. Und Kate McCarthy, die war übrigens Finalistin, meine ich, bei der Swift Academy, hat für Neuseeland den Titel bei den Frauen geholt.
Ja, bei Swift hat es nicht gereicht, ne? Aber bei Woosh dann.
Ja.
MyWoosh.
Ja, also irgendwie, ich hab die Qualifikationskriterien, wie das genau gelaufen ist, ich glaube, es gab so Qualifikationsrennen, da steige ich nicht ganz durch. Aber auf jeden Fall waren Merle Brunet, glaube ich, war da. Pia Kummer war da, aus deutscher Sicht. Wer war denn noch da?
Ich weiß es nicht. Also E-Sport-WM ist wirklich, das hat für mich nichts mit Rennradfahren und Radsport zu tun. Ich fahre sehr gern Swift im Training, für mich auch alleine, also wirklich gerne. Aber ich habe da ein ganz gestörtes Verhältnis zu, durch diese Corona-Pandemie, als wir diese Swift-Wettbewerbe da oft gefahren sind oder einfach allgemein E-Sport-Rennen, ist mir klar geworden, dass wenn das Radsport sein soll, dann habe ich hier auf jeden Fall nichts verloren, weil das läuft ja nur über Werte, rein über Werte.
Nee, das stimmt ja nicht.
Schon ein bisschen.
Nein, ja, das ist genauso wie wenn du, also
ich war ja sehr schlecht da drin und deswegen.
Genau, aber weil du ja auch die Gamification überhaupt nicht verstanden hast. Das ist ja genauso, als würdest du in Crossrennen fahren. Und dann sagen, ich kann, also du bist vorher noch nie ein Crossrennen gefahren und dann würdest du sagen, ich kann ja nie gut da drin sein.
Nein, aber
das ist ja, wenn
was
man,
ich meine, ist einfach so, ich verstehe, ich trainiere gern darauf. Als Sportler, als Athlet trainiere ich das sehr gerne, weil das einen fit macht und das sehr effektiv ist. Aber alles, was für mich mit Rennenfahren verbunden ist, Fahrtwind, Positionskampf, Ellbogen ausfahren, das habe ich halt da nicht. Und da auf dem Bildschirm zu gucken und irgendwie virtuell Rennen zu fahren, ist einfach so, ist einfach für mich eine andere Sportart, ganz klar. Ich finde, man sollte das gar nicht vergleichen, weil es einfach eine andere Sportart ist.
Ja, und, genau, aber es ist ja jetzt, innerhalb des Sports eine andere Sportart.
Ja,
also.
Ja. Ja, aber was ich auch noch sagen wollte, ist so, das kann man auch nicht nett ausdrücken, aber das ist so eine der Dinge, wo ich kann keine andere Marke außer Swift da ernst nehmen. Also ich bin bei Ruvi mal gefahren und auch dieses Maiwusch. Also Maiwusch bin ich noch nie gefahren, da kann ich mir kein Urteil erlauben, aber ich habe es mal so gesehen, das sieht jetzt auch nicht gerade top aus. Das ist für mich einfach so, das ist für mich so ein Zweig, wo ich mir denke, Leute, Swift hat das Ding gewonnen, hört auf. So, macht eure Karren zu. Das ist so, weißt du, wie ich meine? So, ich denke mir so, die haben es durchgespielt, bei denen ist es geil, überall anders ist es nicht geil. So, hört auf. Ruvi, bin ich mal gefallen, Ruvi ist die Hölle. Also, wirklich. Das, also, was war das denn? Also
ich glaube.
Die werden auf jeden Fall nicht mehr Werbepartner bei uns, es tut mir leid. Aber
ich glaube, Maiwusch hat sich schon so ein bisschen Mühe gemacht, das Ganze anzupassen oder besser zu machen.
Es gab aber diese Garmin-Kacke, wo du da auf diesem Bildschirm irgendwie live irgendwo. Kennst du das? Auf
ja, Garmin.
Das ist nix, Leute. Akzeptiert, Swift hat den Kampf gewonnen, es reicht doch dann. Ist doch gut.
Ja. Ja, gut, dann haben wir das hier auch abgehakt, ja?
Es ging mir nur um die Plattform. Bist du mal, also können wir ja mal ehrlich drüber reden, wir machen jetzt Stiftung Warentest hier.
Nee, ich habe halt immer nur Swift ausprobiert. Ich habe aber mir schon Rennen angeschaut auf Ruvi. Und dachte mir nur so, diese Figur und wie die sich bewegt, das sieht so falsch aus.
Ja, weißt du, bei Ruvi ist einfach, ich bin wirklich, ich musste damals ein Rennen auf Ruvi fahren. Und dann war es eben so, das meine ich auch gerade, bei Swift ist es ja wenigstens so, dass du Windschatten mit eingearbeitet hast und auch die Gaming-Buttons und du musst schon verstehen, wie du da Rennen fährst, dass du ein bisschen mit Vorlauf antreten musst, dass du am Start richtig krass reinballern musst, diese ganzen Sachen, die lernt man über Erfahrung, aber ich finde, das macht Spaß. Aber zum Beispiel bei Ruvi war es so, da haben die einfach gesagt, nur die reine Wattleistung, also nur Watt pro Kilo ist das Einzige, was entscheidend war, zumindest damals so. Und ich will auch nicht alles über einen Kamm scheren, so. Ich bin auch gerne bereit, mich eines Besseren belehren zu lassen, wenn sich das weiterentwickelt hat. Aber damals war es so, dass es all diese Faktoren wie Windschatten und so, das wurde nicht mit einberechnet. Das heißt, jeder saß auf seiner Rolle und jeder ist einfach ein Zeitfahren auf der Rolle gefahren, Watt pro Kilo Zeitfahren, und das war alles. Und ich weiß noch, dass ich dann irgendwie 38. von 42 geworden bin. Und ich hatte original in so einem, ich hatte damals, müsste ich jetzt mal gucken, bei Training Peaks, ich bin damals, glaube ich, die beste Stunde in dem ganzen Jahr gefahren bei dem Rennen. Und ich hatte irgendwie so 9 Minuten Rückstand auf Stefan Küng. In einem Rennen, was eine knappe Stunde war oder so, wo ich dachte, das kann nicht sein. Was ist denn das für ein Scheiß, ey?
Na gut, in einem einstündigen Zeitfahren gegen Stefan Küng.
Ja, hätte ich auch 9 Minuten. Aber das meine ich ja, da brauche ich ja kein Rennen fahren. Also, ja. dann kann ich ein Zeitfahren machen. Ja. Aber da muss ich ja nicht in einem Pulk zusammen starten.
Ja, das
einfach
stimmt.
So, da war ich so wirklich so, ne, Ruvi ist es nicht, war ich damals. Und mein Wusch ist, weiß nicht, gibt's denn vergleichbare Produkte, wo man sich einfach so denkt, hier, also ein Produkt hat ganz klar gewonnen, dann gibt es so 2, 3 Produkte, die versuchen es auch. Aber diese einfach.
Ja, finde ich halt bei WhatsApp zum Beispiel.
Ja, gutes Beispiel. WhatsApp ist das beste Beispiel.
Weil ja auch Swift, also bei Swift ist ja auch so, wenn du bei Swift bist und alle Leute sind bei Swift, mit denen du zusammen fahren willst oder Rennen fahren willst, dann ist ja so, bringt dir ja nichts, wenn du bei Maiwusch bist, wenn da keiner ist. So. Klar, wenn du jetzt nur für dich fahren willst, ja. Aber so jetzt im Winter, wir treffen uns ja dann auch manchmal für so gemeinsame Autoausfahrten dann auf Swift. Und dann ist halt so, ja, wenn du WhatsApp hast und alle deine Freunde haben WhatsApp, dann okay. Wenn du dann aber auf einmal zu einem anderen Messenger-Service gehst und keiner hat diesen Messenger-Service, dann ist halt so, ja gut, wem schreibe ich jetzt?
Also, auf der anderen Seite, also mich würde mal interessieren, ob das nur so ein Deutschland-EU oder EU-Amerika-Ding ist. Und ob das halt so, also so ein Bubble-Ding ist, ist vielleicht, also das frage ich mich ja schon, Maiwusch ist Sponsor bei UAE. Und ich meine, die haben Tadej Pogacar, Peter Sagan und sowas als Ambassadoren. Die werden ihnen ja richtig Kohle zahlen. Und dann denke ich mir so, Also wo fruchtet das? Ist das irgendwie in Italien, Spanien, ist das da ein Ding? Oder, ich meine, gut, das ist auch EU, das ist ein schlechtes Beispiel, aber ist es in den Arabischen Emiraten ein Ding? Fahren in Asien alle mal Wush? Dann wäre es ja, also dann müssen wir uns ja nicht lustig machen, weil dann haben die ja ihren Markt, dann wird es ja irgendwie Sinn machen, so, ne? Aber das weiß ich nicht, das wird mich interessieren noch, aber ja, also, die haben ja richtig krass Marketing-Ausgaben. Also, wenn die bei UAE-Sponsor sind, weißt du, was die zahlen müssen? Und dann denke ich mir so, ihr könnt auch die ganze World Tour sponsern, ich fahre trotzdem nicht bei Wush. Und auch irgendwie so, ich war jetzt auf Mallorca, Ruvi, am ganzen Flughafen ist da Ruvi, sind Ruvi-Plakate, die machen richtig Marketing-Werbung. Und ich mir so, ja, könnt ihr euch sparen, Ruvi fährt trotzdem keiner.
Ist auch komisch, auf Mallorca für...
Ja,
also, ja, es gibt andere Orte, wo man für Indoor-Training werben kann, zum Beispiel in Köln, aber auf Mallorca so, ach ja, komm, fahr nicht Sacalobra, sondern fahr Indoor.
Ja.
Ja, komische Idee, aber ja, vielleicht ist es so, in China gibt es ja irgendwie WeChat, womit die Leute alles machen, die kennen ja auch kein WhatsApp oder WhatsApp ist ja, glaube ich, auch irgendwie...
WeChat heißt das dann?
Ja, und damit bezahlen die ja auch und machen damit alles.
Ja, guck mal.
Vielleicht bezahlt man auch mit Ruvi.
Wir machen uns gerade ein bisschen lustig und haben gar keine Ahnung. Das kann auch wieder sein.
Ja.
Naja.
Ja, ich glaube aber auch nicht, dass die Zahlen veröffentlichen, freiwillig.
Also, ja.
Weißt du, das ist so.
Kennst du den Swift-Song?
Ja, den von...
Swift. Kennst du den? Nee.
Nee, ich habe nur jetzt gesehen, dass der Mieke Kröger Fanclub, glaube ich, die haben ja auch ein Lied für Mieke Kröger veröffentlicht.
Ja.
Und im ähnlichen Stil haben die jetzt auch einen Swift-Song gemacht.
Wirklich?
Eric Min hat den sogar geteilt. So ist es in meine Timeline gewaschen worden.
Krass. Also warte, ich kann dir den zeigen. Ich habe den nicht als Audio gespeichert. Und,
ich weiß nicht, ob das gut funktioniert.
Wurde noch nicht so oft geteilt, 36 Mal erst.
Ist der GEMA-frei?
Ja, der ist GEMA-frei. Der ist GEMA-frei. Warte.
Eigentlich nicht schlecht. Von wem ist er denn?
Der ist von Livick C. Lavoy. Swift in every day. Der wurde Swift zeichnet.
Oh, und,
das macht der Podcast, der nicht mal mehr von Swift gesponsert ist. Also wir sagen nochmal danke, wir waren ja lange unser Hauptsponsor hier, aber trotz dessen sind wir immer noch große Fans.
Ja, definitiv. Vor allem jetzt, wenn das Wetter wieder schlechter wird, dann bin ich großer Swift-Fan.
Ich freue mich auch.
Aber ja, der Song, der schafft es auf jeden Fall in meine Top-Playlist, glaube ich.
I'm Mackie Swift. Ich finde es einfach geil, dass er einfach diesen, das meine ich ja mit Game, das ist ja einfach die ganz normale Swift-Musik, ne?
Und ich verstehe aber nicht, wenn man sich als Artist so einen Namen gibt, ja, den keiner aussprechen kann.
Ja.
LVXXVIII Lovoy.
Naja.
Aber Top-Song auf jeden Fall.
Naja, das war der Swift-Song.
Ja, aber Jason Osborne hat es wieder gepackt, war schon mal Weltmeister.
Eine Maschine ist der Typ.
Ja, natürlich.
Und war ja schon mal Weltmeister, ist jetzt wieder Weltmeister geworden. Hat aber auch seine Radkarriere an den Nagel gehangen, zumindest bei den Profis, und fokussiert sich jetzt mehr auf E-Sports und vor allen Dingen auch auf Gravel. Da bin ich gespannt nächstes Jahr.
Da bin ich auch gespannt.
Weil... ja, also erstmal Glückwunsch an ihn, und dass er die Beine und den Motor hat, das wissen wir alle, aber das ist eigentlich genau das, was ich auch so gerade mit E-Sports so meinte. Jason Osborne wird mich an jedem Radrennen mit einem Bein abhängen, aber wenn wir halt Radrennen im Feld zusammengefahren sind, dann hatte ich so ein paar Attribute, die man halt nicht lernen kann. Und deswegen mag ich einfach den echten, den realen Sport ein bisschen lieber. Aber jedem das Seine, von daher ist er völlig okay. Du bist ja eigentlich auch, wenn man ehrlich ist, das war deine Schiene, du bist Swift Academy Gewinnerin der ersten Stunde.
Ja, aber ich sag's ja jedem immer wieder, ich bin ja voll oft darauf reduziert worden,
ja.
Und dann dachte ich mir so, Leute, ich hatte noch nicht meine Rolle zu Hause, ich habe mir die geliehen, weil ich von der Swift Academy gehört habe, und dann habe ich mir ein Probeabo gemacht, und dann habe ich die Swift Academy gemacht. Ich war kein Swifter, weil irgendwann wurde es immer so dargestellt, als wäre ich so passionierter Swifter gewesen. Ja. Ich kannte Swift gar nicht, ich habe halt nur von der Swift Academy gehört, Und davor war ich halt Triathletin. Das heißt, das, warum ich so schlecht Radfahren kann, liegt nur daran, dass ich Triathletin bin. Und jetzt ist die Frage...
Jetzt geht's direkt. Oh, wir bashen heute schon wieder ganz
jetzt
schön.
Jetzt ist die Frage, gehen wir jetzt direkt...
Nee, ich wollte nur kurz noch mal einmal sagen, das sagt die Frau, also ich habe noch nie, also bei dir und Lennart zu Hause ist auf jeden Fall der krasseste Indoor-Trainingsraum, den ich je im Leben gesehen habe.
Ich glaube, es gibt schon noch krassere Indoor-Räume als bei uns.
Ich sage ja nur den, ich habe noch nicht viele gesehen, aber euer ist der krasseste.
Ja, wir haben auf jeden Fall beide unser Setup dauerhaft da stehen,
ja,
weil es Training einfach so einfach macht. Also es ist, glaube ich, auch so, wie wenn man ein Fitnessstudio hat, was in der Nähe ist, irgendwie so 100, 200 Meter von der Haustür, dann ist die Schwelle ins Fitnessstudio zu gehen so gering. Und genauso ist es, wenn dein Setup steht, dein Rad eingespannt ist, dann ist es einfach so eine niedrige Schwelle aufs Rad zu gehen.
Weißt du, wenn es schwierig ist, wenn du mit einer Frau zusammen bist, die einen sehr hohen Ästhetikanspruch hat und du musst jedes Mal dein Rad abbauen und am nächsten Tag wieder aufbauen.
Ja, du brauchst halt,
so wie es bei mir zu Hause
war. Du hast aber eigentlich einen Keller, der schon mal mit Wasser vollgelaufen ist.
Ja.
Da könnte ich ja eigentlich eine Rolle...
Manchmal keinen WLAN empfangen.
Ja, das ist schwierig.
Das war, als wir da eingezogen sind, war ich so geil. Ich habe meinen eigenen Keller-Trainingsraum. Und der Traum ist dann geplatzt, als ich einmal auf mein Handy geschaut habe und ich gemerkt habe, wir haben hier keinen WLAN-Empfang.
Ja, aber dann gibt es das Repeater. Dann kann man noch so.
Repeater.
Repeater.
Nee, guck mal, da bin ich schon technisch überfordert. Das kann ich nicht mehr.
Ja, gut, aber dazu muss ich auch kurz anmerken, dass ich gerade zu Ryzen kam, während Rick Zabel eine Rechnung geschrieben hat. Und am Ende hat er mich dann gefragt, ob man die Rechnung so rausschicken kann. In der Rechnung sind so 4 verschiedene Farben, 8 verschiedene Schriftarten. Und dann sagt er, ja, ich habe noch nie eine Rechnung geschrieben, machen immer meine Assistenten.
Ruhig bleiben.
Ruhig bleiben.
Ganz ruhig bleiben.
Und ich muss sagen, man kann es ja auch so machen
wie...
Ich
einmal eine Assistentin, jetzt schätze du, da hatte ich mein Leben lang
eine Assistentin. Ja, so, ich habe dich nur zitiert. Du hast gesagt, meine Assistentin. Du hast...
Das schneiden wir raus. So will ich nicht dargestellt werden in der
Okay.
Öffentlichkeit.
Du musst einfach machen wie Bene Herzberg. Liebe Grüße an der Stelle nach Spanien. Der hat sich mit seinem Fahrrad immer ins Parkhaus gestellt und hat einfach bei seinem Wahoo nur die Zeit eingestellt. Und dann ist er einfach hat die Zeit runterlaufen lassen, ist freie Rolle gefahren.
Ich dachte, das kommt irgendein Rechnungstipp. Ich war so schon ganz gespannt, wie macht Bene Herzberg eine Rechnung?
Nee.
Geht er, um eine Rechnung zu schreiben, in den Keller?
Das muss ich ihn nochmal persönlich fragen. Aber nee, der ist immer so geswiftet, ja, in Anführungsstrichen.
Ja. Wie ein Psycho.
Ja, wie ein absoluter Psycho. Ja, das kann man schon
aber
sagen.
Aber die Leute, die bei uns im Live-Podcast waren, das haben wir schon da thematisch auseinandergenommen.
Definitiv.
Werbung. Auch in dieser Folge ist Join mal wieder Partner. Unsere Trainings-App. Und Tanja, hast du schon mit Join trainiert ein bisschen?
Ich habe mit Join trainiert und ich habe vor allem heute mein Training direkt angepasst, weil ich wusste, dass ich diese Woche 2 24-Stunden-Dienste habe. Und das Gute ist, ich kann einstellen, täglich meine Zeit für den Sport einstellen. Ich kann aber auch die ganze Woche schon anpassen, was dann meinen Trainingsplan verändert, sodass ich mein Training immer perfekt rund um meine Dienste machen kann. Oder eben auch, wie heute, hätte ich eigentlich einen Ruhetag gehabt, fühle mich aber fit, weil ich letzte Woche nicht trainieren konnte aufgrund von Krankheit und kann dann angeben, dass ich mich voll recovered fühle und dann plant mir die App heute ein Training, auch wenn ich eigentlich einen Ruhetag gehabt hätte.
Ja, mir geht es ganz genauso. Ich bin im Lantern Rouge-Trainingsplan. Das ist ja auch sehr moderat, würde ich mal sagen, aber genauso will ich es auch gerade. Ich habe ja nicht meine Profikarriere beendet, um dann direkt wieder loszulegen mit dem harten Trainingsplan. Aber manchmal habe ich dann doch Lust, auf dem Rad ein paar Intervalle oder Sprints oder sowas zu fahren. Und das kann ich auch mit der App einfach angeben und genau steuern. Deswegen, ich bin auch sehr, sehr happy. Und ihr könnt auch die App 30 Tage kostenlos testen. Einfach den Link oder einfach auf den Link in den Shownotes klicken. Tanja und ich haben uns das jetzt wirklich vor 2-3 Wochen runtergeladen. Seitdem sie hier Partner im Podcast sind und wir probieren es aus und wir sind echt happy.
Und nachdem wir heute so viel über Swift gesprochen haben, es ist jetzt auch für alle, die auf Swift trainieren im Winter, mega einfach, euer geplantes Training direkt in die App zu laden und dann einfach den Trainingsplan wie ein Workout zu absolvieren, was wirklich die Hemmschwelle noch niedriger macht, fast genauso, als hätte man ein gutes Setup zu Hause stehen.
Also klickt gerne mal auf den Link in den Shownotes, probiert es selber aus. 30 Tage lang kostenlos testen. Von Tanja und mir gibt es jeweils einen Daumen hoch. Werbung Ende.
Dann kommen wir eigentlich, können wir jetzt entweder
wir
von...
Wir fliegen nach Hawaii jetzt, würde ich sagen. Wir checken ein, wir sind jetzt am Flughafen, wir checken ein.
Genau, wir könnten aber auch ganz kurz noch abfrühstücken, dass Jason Osborne wie einer der vielen von der World Tour oder vom Profi-Radsport zum Graveln wechselt. Aber Rosa Klöser zeigt uns auch, dass es andersrum geht. Also bisher haben wir ja nur den Werdegang gesehen von World Tour in Gravel. Und jetzt sehen wir zum ersten Mal von Gravel in die World Tour. Rosa Klöser hat bei Canyon SRAM unterschrieben und wird ab nächstem Jahr neben ihrer Gravel-Karriere, schätze ich mal, also ich denke mal, dass Canyon SRAM da beides möglich machen wird, genauso wie bei Tiffany Cromwell, wird sie eben auch World Tour und UCI-Rennen.
Gravel-Profi.
Genau.
Ja, es ist sehr spannend. Also du hast gesagt, Tiffany Cromwell macht das ja jetzt schon so. Und jeder und jede, die den Presserelease von dem Transfer gelesen hat, der hat schon, da stand ja drin, sie wird es als Privatier auf Gravel weitermachen und natürlich auch ihre Erfahrungen im Profiteam sammeln. Ich finde es einen sehr, sehr interessanten Move. Und Glückwunsch erstmal an Rosa. Also da kann man nur den Hut ziehen. Und sehr, 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 sehr spannend. Ich bin sehr gespannt. Sie ist ja eh schon eine sehr, sehr starke Gravel-Fahrerin. Von daher jetzt so der Move noch zu den Profis. Einfach gespannt, inwieweit ihr das helfen wird. Auch vielleicht im Feldfahren, die Rennen, die Vorbereitungen, professionelles Team um sich zu haben. Auf der anderen Seite kommen wir beide aus einem Profisport, wo wir ein Team hatten und ein Team bedeutet ja auf der einen Seite viel Support, aber auf der anderen Seite natürlich auch einfach mehr Verpflichtungen und das ist ja eigentlich irgendwie so für mich, so als außenstehende Person, war das immer das Schöne am Gravelsport, dass man eigentlich seine eigenen Partner hatte und eben nicht so diese krassen Verpflichtungen dem Team gegenüber, von daher schauen wir mal, wie sich das in den Ergebnissen auswirken wird.
Könnte natürlich aber auch, ich meine, ich weiß nicht, wie die Absprachen da sind, aber alles ein bisschen revolutionieren, wenn eben im Release war, sie ist eigentlich ja Gravel Privateer und zusätzlich noch Teamfahrerin, dann macht das ja auch irgendwie ganz neue Möglichkeiten im Contract Game.
Ich glaube, das wird sowieso die Zukunft sein, dass irgendwie ein Team wahrscheinlich sagt, also auch die UCI wird ja Gravel pushen. Ich war dieses Jahr bei der Gravel-WM, was da los ist. Wächst ja sehr, sehr rasant und schnell dieser Sport. Und ich könnte mir vorstellen, dass in Zukunft einfach jedes Profiteam hat irgendwie 30 Fahrer und davon sind aber 3 bis 5 irgendwie ganz klar die Gravel-Spezialisten, die nicht ganz so krass eingebunden sind in dem Straßenrennkalender, sondern die immer wieder ihre Freiheiten bekommen werden. Und auch, dass die Gravel-Rennen nicht mehr so Einzelkämpfer-Events sind, wo jeder gegen jeden kämpft, sondern dass vielleicht auch so wie kleine Teams schon miteinander, gegeneinander fahren. Und ich glaube auch, dass das die Zukunft sein wird.
Es bleibt interessant. Aber dann lass uns nach Hawaii, wie du schon angekündigt hast.
Ja.
Letztes Wochenende, wir haben heute Montag, also eigentlich vorgestern. Jetzt bin ich mit der Zeitzone verwirrt. Nee, eigentlich gestern sozusagen. Ging es an den Start für die Männer, nachdem das Frauenrennen in Nizza schon entschieden war und Laura Philipp da die Krone mit nach Hause genommen hat, hat es auch wieder ein Deutscher für sich entschieden.
Patrick Long.
Überraschend und trotzdem irgendwie nicht so richtig überraschend. Patrick Lange gewinnt zum 3. Mal.
Richtig krass. Herzlichen Glückwunsch.
Zieht damit, glaube ich, mit Frodos Rekord und 3 Siegen gleich.
Ja.
Und hat natürlich die Option, da jetzt auch noch ein bisschen länger was zu machen und diesen Rekord auszubauen.
Ich finde, du hast es schön ausgedrückt. Irgendwie überraschend, aber irgendwie halt auch nicht. Also wenn jemand schon 2-mal diesen Wettkampf gewonnen hat, ist es ja an sich nicht überraschend, wenn das ein 3. Mal passiert.
Ja, und vor allem war es halt auch so, ich habe es halt selber bei mir gemerkt, ich hatte ihn schon so ein bisschen abgeschrieben. Natürlich auch, weil Sam Laidlow einfach ein krasses Rennen auf dem Fahrrad gefahren ist. Einfach alle hat stehen lassen. Aber man muss ja sagen, Patrick Lange war ja auch sonst eher weit hinten und hat dann halt die Aufholjagd beim Laufen gestartet. Und eigentlich hatte er ein relativ gutes Schwimmen dieses Jahr. Und ich weiß gar nicht, warum man da so schnell gedacht hat. Ich glaube, wegen dieser Dominanz von Sam Laidlaw auf dem Fahrrad und weil halt auch einfach andere Athleten da waren, wo man sich dachte, ah, die können aber, ob er die mit dem Vorsprung noch einholen kann. Aber als das Laufen dann losging, dann war ja irgendwie schon so nach ein paar Kilometern klar, auf einmal ist Patrick Lange auf Platz 2, Sam Laidlaw sieht nicht gut aus. Warum soll er es nicht gewinnen? Also es war...
Ja, also ich habe noch das aktuelle Sportstudio, glaube ich, geguckt im ZDF und danach ging es halt live rüber ins Finale vom Triathlon auf Hawaii und ja, das war so souverän. Also wenn man das live gesehen hat, dann war es so gar keine Überraschung. Aber natürlich, wie du gesagt hast, ich bin ja jetzt gar nicht so doll drin in der Triathlon-Szene, aber natürlich da mit dem Erfolg habe ich mich auch ein bisschen damit beschäftigt und Challenge Rot lief halt nicht so ausgestiegen, bei der EM 9. geworden. Dann war ja anscheinend eine richtig große Story, dass er halt vor 8-9 Wochen erst noch den Trainer gewechselt hat, Patrick Lange. Und ja, jetzt halt zum dritten Mal Weltmeister geworden ist. Ich glaube, Jan Frodeno hat ein sehr schönes Interview gegeben gehabt, wo er gesagt hat, ey, wenn einem Rennen ihm liegt, dann ist es halt dieses Hawaii. Das ist für ihn irgendwie seine Heimstrecke, wie für ihn gemacht. Aber der ist jetzt auch schon 38 und ich weiß nicht, im Triathlon ist das, da geht man ja auch schon eigentlich eher gegen Ende seiner Karriere, oder nicht? Oder wie, also auch alle anderen Triathleten sind ja jetzt eher jung, gegen die er da...
Ja, aber man kann halt Langdistanz auch lange machen und ich glaube nicht, dass er jetzt, man muss ja trotzdem sehen, es ist halt sein Top-Rennen. Nächstes Jahr wird es in Nizza sein, das Jahr drauf wird es wieder auf Hawaii sein. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er sagt, ich könnte Hawaii nochmal gewinnen in 2 Jahren mit 40, ich höre jetzt auf. Also ich glaube schon, dass er es nochmal 2 Jahre versucht und natürlich jetzt den Sponsoren zu sagen, ich bin der amtierende Weltmeister.
Ja, klar.
Ich glaube, es ist kein Problem, nochmal Verträge zu verlängern. Ja. Deshalb, ich glaube, er macht auf jeden Fall noch weiter und kann durchaus das Rennen nochmal gewinnen.
Das ist ja auch, wie gesagt, ich bin im Triathlon-Sport gar nicht so drin, habe aber Hawaii verfolgt, habe dann drumherum einfach mich ein bisschen belesen und es ist halt, wie du sagst, also auf der einen Seite denke ich in so einem Moment halt immer, ich glaube, jetzt wäre der richtige Moment aufzuhören, genau. So weißt du so. Auf der anderen Seite, was du sagst, macht natürlich auch völlig Sinn. Es ist ja auch ein Beruf, es geht ja auch um Geld dann und wie du sagst, also wäre jetzt auch finanziell ein bisschen blöd, das nicht mitzunehmen. Also ich muss einfach irgendwie auch sagen, einfach als Außenstehender und ich weiß ja auch, dass auch in der Szene Triathlon-Sport und Triathlon-WM ist für mich irgendwie in Hawaii, also dieses Nizza-Hawaii-Ding im Wechsel, kann ich mir nicht so gut mit anfreunden.
Nee, ich auch nicht, weil Sebi hat da ja Laura Philipp interviewt jetzt während dem Live-Rennen und dann ja auch so gefragt, ein bisschen provokant gefragt, ehrlich gesagt, aber Sebi ist halt auch so, redet halt, glaube ich, auch so, wie ihm die Schnauze gewachsen ist so und meinte dann, ob sie sich fühlt wie eine Weltmeisterin zweiter Klasse.
Ja.
Und also ich verstehe, ich glaube nicht, dass er das so
böse gemeint hat,
aber ich verstehe es total, weil gerade als, ich bin ja auch im Triathlon aufgewachsen und Hawaii ist halt immer dieser krasse Traum.
Ja.
Und es ist halt dieses eine besondere Rennen. Das gibt, kennt man ja im Radsport zum Beispiel gar nicht so wirklich, also natürlich kennt man es von so Rennen wie Roubaix, aber gleichzeitig ist halt die WM wechselt immer den Ort und damit ist jeder Weltmeistertitel halt was Besonderes, aber das ist halt eher dieses Jersey und dieser Titel. Und dieses Jahr lang im Jersey fahren, das gibt es ja im Triathlon eigentlich nicht, aber es gibt halt dieses eine Rennen auf Hawaii, das halt so irgendwie so legendenumwoben ist, dass man genau dieses Rennen gewinnen will. Und dann verstehe ich schon, dass man, dass man natürlich einen WM-Titel und an dem Tag trotzdem zeigt, ich bin die Beste der Welt, so, aber dass es sich vielleicht trotzdem einfach anfühlt wie ein ganz normaler Ironman.
Es hat halt einfach einen anderen Hype, in Hawaii als in Nizza. Also der Stellenwert, oder Stellenwert ist das falsche Wort, die Scheinkraft ist eine andere in Hawaii, als es das in Nizza der Fall ist. Ich glaube, so lässt sich am besten ausdrücken von außen. Und das sagt ja, das sagen wir ja, die jetzt nicht so krass im Triathlon-Sport drin sind, aber es ist halt so, weißt du, wie du es gut vergleichen kannst? Finde ich, ob du die Tour oder den Giro gewinnst.
Ja.
Das ist ein gutes Beispiel. Ja. Du gewinnst auch eine Grand Tour.
Genau.
Du, Giro ist auch übertrieben krass.
Oder Vuelta.
Oder Vuelta. Aber Tour ist halt was anderes, als ein Giro zu gewinnen. Ne? Also ist einfach so. Und ich glaube, das ist es irgendwie. Nichtsdestotrotz sollte sich um Patrick Lange jetzt mal kurz noch drehen und ich finde richtig krass, also wie der gelaufen ist, ey.
Das war wieder der absolute Hammer. Also wirklich krank einfach, auch bei den Bedingungen, man hat ja gesehen, wie viele so krass unter der Hitze gelitten haben. Und das ist ja, glaube ich, das, was halt auch wirklich Patrick ausmacht und warum dieses Rennen so krass für ihn ist. Der hat, ich meine, vor seinem ersten Titel hatte er erst eine Langdistanz gemacht in, müsste ich lügen, da wurde die Radstrecke gekürzt, das heißt, es war im Endeffekt nicht meine richtige Langdistanz. Und dann war jeder so, mal gucken, wie der performt. Und dann hat er das Ding einfach gewonnen. Und es war eigentlich seine erste richtige Langdistanz. Und ich glaube halt wirklich, dass er einfach gemacht ist für dieses Rennen. Ja. Und warum nicht nochmal einen Titel zu holen?
Die Versuchung, das viermal zu gewinnen und halt alleiniger Rekordhalter zu sein, die ist sicherlich da. Und mich würde es auch, wenn du es so erklärst, würde es mich nicht wundern, ihn in 2 Jahren dann nochmal zu sehen und es nochmal zu versuchen. Es bleibt spannend. Also ich sag mal, ich würde beide Richtungen verstehen. Auf der einen Seite, auf dem Peak aufzuhören, verstehe ich. Auf der anderen Seite dieser Versuchung nachzugehen und noch vierte Mal das zu gewinnen, verstehe ich auch total. Aber es sind halt auch wiederum 2 Jahre, die ins Land gehen. Und jeder, der mal Profisport oder auch einfach nur auf hohem Niveau Sport gemacht hat, weiß auch, was für Entbehrungen dahinter stecken. Und so 2 Jahre im Profisport sind dann auch schon nochmal lang, die du überbrücken musst. Und da kommen ja wieder jüngere, andere Triathleten nach. Auch im Radsport ist es ja, im Triathlon ist es ja ähnlich wie im Radsport. Ich habe den Sam Laidlow auf dem einen oder anderen Breitling-Event mal kennengelernt, weil wir da beide so ein bisschen verbandelt sind mit der Marke. Und der hat mir das auch erklärt, dass es im Triathlon ähnlich ist wie im Radsport, dass ganz viele junge Triathleten jetzt gerade hochkommen und die Szene dominieren. Das ist ja sehr ähnlich wie im Radsport. Und deswegen, ich glaube, da sind 2 Jahre auch schon lang. Aber nichtsdestotrotz, er muss ja niemand mehr was beweisen. Er soll jetzt einfach gerade den Moment und den Ruhm genießen, den er sich redlich verdient hat. Und wenn er in 2 Jahren nochmal angreifen will, soll er das sehr, sehr gerne tun. Wir drücken ihm die Daumen und die Zukunft wird zeigen, was passiert.
Und zumindest hat er jetzt einen Post gemacht, der zeigt, dass er sich da häuslich eingerichtet hat sozusagen.
Das war cool.
Genau, also welcome to my living room. Und ich glaube, damit spielt er auch so ein bisschen drauf an, hier bin ich zu Hause, das ist mein Rennen. Deshalb, ja, ich glaube, wir sehen uns auf jeden Fall nochmal 2027 mit Patrick Lange.
Ja, oder 26.
26, sorry. Jetzt habe ich schon, ich war schon bei 25. Das Jahr ist ja schon fast vorbei.
Ja.
Meine Güte. Wie die Zeit vergeht.
Wir werden auch nicht jünger, ne?
Nee.
Mann,
wem sagst du
das? Früher war alles besser.
Wem sagst du das?
Ach ja, Tanja.
Und so geht, glaube ich, auch schon wieder eine Podcast-Folge zu Ende.
Wir haben ja 46 Minuten.
Wir
haben ja 46 Minuten auf der Uhr. Müssen auch ein bisschen was für unser Geld tun, Tanja.
Ich dachte, wir haben schon eine Stunde.
Nee, 46 Minuten haben wir erst. Cross-Saison ist sonst noch.
Ja, wir haben letzte Woche schon so ein bisschen über Cross gesprochen, über die Isabit-Affäre. Der hat dann im Anschluss direkt ein Rennen gewonnen.
Ich muss sagen, da, weißt du, was das ist? Da war ich so ein richtiger Allmann. Ich habe das Video gesehen und wir haben im letzten Podcast schon kurz drüber geredet. Und dann, ich habe das so ein bisschen so hingenommen. Und irgendwie ist es jetzt so, weil er danach auch, glaube ich, sehr, sehr gut gefahren ist und dann ein Rennen gewonnen hat und immer vorne dabei war. Ich bin ja so im Nachhinein richtig wütend auf ihn geworden. Ich war so, ich habe mich damit nochmal beschäftigt und war so, boah, ey, nee, der nicht. Das ist doch der dem anderen hier das Schaltwerk abgetreten hat. Also das hat mich jetzt so, den finde ich jetzt richtig unsympathisch.
Ich bin dabei sowas aber auch total nachtragend.
Ja.
Also ich weiß auch nicht, wenn ich jemanden mal unsympathisch finde.
Das ist ganz schwierig.
Ja. Also zum Beispiel Sam Laidlow, der hat am Anfang so ein paar arrogante Aussagen gemacht, so als es losging mit ihm.
Er ist schon, also.
Er ist selbstbewusst.
Er ist sehr selbstbewusst, ja, das stimmt.
Und das kann ich ja überhaupt, also kann ja wirklich auf den Tod nicht ausstehen, so.
Ist gut, dass wir zusammen einen Podcast machen dann.
Weil du auch so arrogant bist, meinst?
Naja, also bei mir ist ja sehr viel ironisch gemeint, aber ich glaube, wenn man mich nicht kennt, dann kann man das auch sehr ernst nehmen und auch denken, so, was für ein arrogantes Arschloch.
Weiß ich nicht.
Stille, Stille, nicht, Stille, ja. Stille.
Nee, würde ich jetzt nicht so sagen.
Das ist ja schön. Ich denke das mal.
Aber vielleicht kenne ich dich jetzt mittlerweile auch schon zu lang und zu gut, dass es mir gar nicht mehr auffällt. Schreib mal gerne in die Kommentare, ob
ich ein arrogantes Arschloch habe. Stimmt mal ab, ob ich ein Arschloch bin oder nicht, bitte.
Naja, und deshalb denke ich mir halt jedes Mal, wenn ich ihn sehe, so, ach, du denkst auch, du bist was Besseres. Ich kann das überhaupt nicht ausschalten. Und dann denke ich mir einfach so, ah ja, jetzt geht er ein. Und dann freue ich mich so richtig.
Jetzt geht er ein. Aber ja, ich habe gesehen, du hast so richtig, du hast das richtig zelebriert, ne?
Also, ja klar, Hawaii-Nacht ist für mich. Ja, deshalb sage ich ja auch, also Hawaii hat halt einfach so einen Stellenwert, glaube ich, im Herzen eines jeden Triathleten oder jeder, der mal Triathlon gemacht hat. Und bei mir gibt es immer Toast Hawaii in der Hawaii-Nacht oder Hawaii-Pizza.
Ja.
Diesmal was Hawaii-Toast. Und ja, das ist einfach eine ganz besondere Nacht. Ich ziehe jedes Mal eigentlich bis zum Ende durch. Ich muss zugeben, diesmal bin ich eingeschlafen, weil ich am Tag davor 24 Stunden Dienst hatte und ein bisschen müde war. Deshalb habe ich den Zieleinlauf verschlafen, aber ich wusste, also da, zu dem Zeitpunkt, wo ich eingeschlafen bin, konnte man schon davon ausgehen, dass wahrscheinlich nichts mehr anbrennen wird und Patrick das Rennen gewinnt.
Ja, das war, ich habe es auch live im ZDF geschaut und also irgendwie, da bin ich ein bisschen neidisch auf den Triathlon-Sport, auch an so einem geilen Ort wie Hawaii. So die, ich habe da nur, Jan Frodeno hat im Fernsehen kommentiert, Kiene, die waren nicht vor Ort, glaube ich, ne? Die haben haben die aus Deutschland kommentiert, aber Frodeno war ja vor Ort, ZDF hat übertragen. Und da war ich schon so, wir sitzen ja gerade bei Ryzen, davon waren auch einige in Hawaii, sind, glaube ich, jetzt gerade auf der Rückreise. Also da war ich schon so, dass ich mir dachte so, oh ja, es ist schon auch ein geiler Ort, um ein Rennen zu machen.
Ja, aber halt auch ein krasses finanzielles Commitment.
Ja, das stimmt.
Und dann glaube ich halt auch vom Großteil, oder ich weiß nicht, ob vom Großteil, aber von einem großen Teil der Bewohner der Insel nicht ganz so gern gesehen. Und natürlich halt auch vom Platz sehr limitiert. Deshalb ja auch jetzt diese Nizza-Hawaii-Regel, dass man splittet. Ja, ich glaube, es ist super schön und ich träume auch davon, irgendwann mal, egal in welcher Rolle und Funktion, mal vor Ort zu sein. Aber ich glaube halt, dass es irgendwie mit dem Wachsen des Sports immer schwieriger wird, auf jeden Fall mit der Insel.
Wir bleiben dran für euch.
Wir bleiben dran.
Wir werden es weiter verfolgen in den nächsten Jahren.
Ich gehe stark davon aus, ja. Und was man auch verfolgen wird, was jetzt wieder, glaube ich, negativ aufgefallen ist, grundsätzlich, also ich habe es ja gerade eben schon angesprochen, das war tatsächlich auch ein Spaß, dass ich deshalb so schlecht Rad fahre, weil ich mal Triathletin war.
Ja, mit den Flaschen, da wollten wir
drüber reden. Genau, mit den Flaschen. Also,
da habe ich mich auch ein bisschen geschämt.
Genau, also man sieht
Grund und Boden.
Man sieht dass die Flaschenangabe, ich weiß aber in Teilen halt auch nicht, wir sind es ja gewöhnt, dass unsere Swannies Flaschen angeben, die können halt auch Flaschen angeben. Das ist, glaube ich, schon mal ein Punkt. Da sieht man ja einfach die Volunteers, wo ein paar wahrscheinlich zum ersten Mal dabei sind, ein paar rennen mit, ein paar rennen nicht mit, so. Ich glaube, das spielt auch schon mal eine Rolle. Und dann bekommen sie ja diese weichen, squeezy Wasserflaschen.
Das ist komisch, warum die das machen.
Angereicht, genau. Und die sind, glaube ich, halt einfach auch nicht gut zu greifen. Also es macht den Eindruck, als wären die schlecht zu greifen. Und deshalb flutschen die zum einen aus den Flaschenhaltern.
Ja.
Was dann wieder schwierig ist mit Littering, weil die dann ja auch teilweise eine Strafe bekommen, egal ob das unabsichtlich oder beabsichtigt war. Und sowas ja auch ein Rennen und damit ja auch irgendwie ein ganzes Jahr von einem Athleten beeinflussen kann. Gerade auch wegen dem finanziellen Commitment, das man eben eingeht, wenn man auf Hawaii das Rennen bestreitet. Und ja, es sieht einfach so aus. Also es sieht schlecht aus tatsächlich für die Triathleten nach außen, aber ich glaube, dass da eben viele Faktoren, also die eben genannten, mit reinspielen, dass es das so schwer macht, die Flaschen anzunehmen.
Ich habe mir aber auch wieder gedacht, also ich habe es auch wirklich intensiv verfolgt jetzt und es ist schon ein eigener Schlag. Also ich freue mich da mal live in Zukunft mal in diese Welt abzutauchen, mir mal einen Triathlon anzuschauen oder vielleicht sogar mitzumachen, mal sehen. Weil, also Triathlon ist schon echt irgendwie so ein bisschen witzig, weil ich glaube, du Vorurteil direkt Nummer eins, du magst Regeln sehr gerne, wenn du Triathlon machst. Regeln, du hältst dich auf über Regeln, sind erstmal ein wichtiges Ding für dich und die müssen auch befolgt werden. Damit habe ich schon mal irgendwie ein bisschen, also das ist nicht meine Philosophie, um es mal so zu sagen.
Naja, ich würde sagen, das klingt ziemlich rich, wenn man aus dem Sport kommt, der von der UCI geregelt wird. Also ich glaube, die UCI ist so ein bisschen, die lieben Regeln mehr als alle anderen auf der Welt.
Ja, das stimmt schon.
Also ich meine Sockenhöhe. Im Triathlon ist so, du kannst dein Fahrrad zusammenbauen, wie du willst. So scheißegal, Hauptsache du passt drauf und du kannst schnell damit fahren. So ja, UCI ist so.
Darauf wollte ich noch kommen jetzt. Also ich finde so, das ist irgendwie so, es ist ja total Performance-Sport und es ist total, also sportlich so krass, das weiß ich so. Aber es gibt ja einen gewissen Coolness-Faktor und dann gibt es halt aus Performance-Gründen setzt der halt aus. Und
Triathlon ist halt eher so wie Viktor Kamp.
Ja, genau. Also Triathlon ist schon eher so, Alex Dowsett ist ein gutes Beispiel. Zum Beispiel haben wir auch schon mal drüber geredet. Für den ist ja das Allerwichtigste, aerodynamisch zu sein. Das macht ja aus Performancegründen total Sinn. Aber für einen Außenstehenden ist es schon auch absurd so ein bisschen, ne? Die Position da manchmal zu sehen und dann die Anzüge und alles. Und ich habe mir das so angeguckt und ich verstehe es alles total, aber ich muss ja manchmal auch schon schmunzeln, weil es sieht teilweise ein bisschen verkleidet aus. So ist, glaube ich, gut ausgedrückt. Also es sieht teilweise ein bisschen aus, als wenn man sich extra übertreiben würde. So ist das so, wenn man ironisch übertreibt, sich beim Verkleiden, so sieht Triathlon manchmal für mich aus.
Ja, also ich glaube jetzt auch, wenn man zum Beispiel ein Christian Blumenfeld auf diesem Kadex-Rad, was ja einfach komisch aussieht, muss man Und daneben sieht man dann einen Mathieu van der Poel auf seinem Fahrrad sitzen, im Weltmeister-Anzug. Das sieht schon anders aus.
Schon was anderes, ja. Aber trotzdem ist es so wirklich, ich laufe gerade ein bisschen und ich habe wirklich, also das meine ich todernst, dafür schäme ich mich jetzt richtig im Nachhinein, ich habe so 2 oder 3 Mal komplett inbrünstig behauptet, ich könnte aus der kalten Marathon laufen. Also ich habe gesagt, so, ja, 100%ig habe ich so Muskelkater wie Sau und meine Knie und Sehnen tun weh, aber von der Ausdauer her kein Problem, laufe ich den Marathon. Und ey, das war so blauäugig und dumm von mir, das war so ein Quatsch, den ich da geredet habe. Und da reden wir nur über den Marathon. Und wie gesagt, wenn ich mir den Triathlon anschaue, hätte ich am meisten Respekt vor dem Schwimmen-Part. Nicht?
Nee. Also ja, ich glaube für...
Aber weil du gut im Schwimmen bist. Ich bin ja noch nie geschwommen.
Genau, aber man muss ja trotzdem ins Verhältnis setzen. Also ich denke mir immer, Schwimmen ist halt, wenn du kein Schwimmer bist oder nicht im Schwimmen aufgewachsen bist, ist natürlich 3,8 Kilometer zu schwimmen, ist krass. Aber wenn ich jetzt schwimmen gehe, so trainingsmäßig, dann schwimme ich, sage ich mal, irgendwas zwischen 3 und 4 Kilometer.
Wirklich?
Ich gehe aber nicht jedes Mal 180 Kilometer Radfahren oder ich gehe nicht jedes Mal beim Laufen 42 Kilometer laufen. Und ich finde, da sieht man schon den krassen Unterschied. Also eine 3,8 Kilometer Strecke ist so für ein Gruppenwettkampforientiertes Training, 3,8 Kilometer im Training schwimmen eher eine kurze Einheit. Okay. Und deshalb finde ich halt 3,8 Kilometer in einem Ironman.
Für mich hört sich das richtig lang an.
Klar, es ist ja auch, wie gesagt, wenn du nicht im Triathlon-Sport groß geworden bist oder im Schwimmsport, dann ist ja trotzdem die Zeiten sind so zwischen 40 und 1 Stunde 10 Schwimmen, sage ich jetzt mal, die besseren Zeiten, dann ist es natürlich trotzdem lange Schwimmen. So. Aber trotzdem ist es halt 1 Stunde Belastung und ich meine, einen Marathon zu laufen, wenn du kein Läufer bist, ist halt irgendwas so um die 4 Stunden oder mehr. Ja. Das meine ich. Also deshalb, ja, also das Schwimmen ist eigentlich...
Vielleicht ist es bei mir auch nur, weil ich halt noch nie richtig geschwommen bin, aber Radfahren und Laufen schon gemacht habe. Ich hätte irgendwie am meisten Respekt vor dem Schwimmpart, aber wenn du es so erklärst, macht das gar keinen Sinn. Das stimmt schon.
Ja, also so im Gesamtvergleich, aber ich finde halt das Krasseste und das, also man kann sich das ja auch mittlerweile, die Leistung, teilweise gar nicht mehr vorstellen, weil, ich meine, Patrick ist jetzt am Ende eine 2:37 gelaufen.
Ja, das ist...
Und es gibt halt Leute, die nur Marathon laufen und auch gut Marathon laufen, die diese Zeit nie laufen werden.
Ja.
Und der läuft es nach 3,8 Kilometer, nach 180 Kilometer Radfahren und dann halt auch in einer Umgebung, die nicht unbedingt performancefreundlich ist.
Aber ist Patrick Lange mal nur einen Marathon gelaufen?
Oh, das weiß ich nicht tatsächlich.
Wenn der jetzt nur sagen würde, ich laufe mal nur einen Marathon auf Performance, würde mich mal interessieren, wie schnell der ist. Also, weil das ist ja wirklich außerordentlich schnell.
Ja, ich meine, der wird schon nochmal ein bisschen schneller, aber dann hört es halt, glaube ich, nach oben hin auch dann wieder auf.
Okay.
Das ist dann, glaube ich, so das, was man jetzt sagen würde, ja, okay, ein Sprinter, also wenn jetzt zum Beispiel ein Jasper Philipsen gegen einen Bahnsprinter sprintet, dann ist es halt auch wieder, da geht es dann auch wieder auseinander, weißt du, ich meine? Und wenn du dann halt dir die Top-Läuferzeiten anschaust, dann geht das ja schon wieder in Richtung 2 Stunden, ist ja dann nochmal 37 Minuten schneller oder 35 Minuten schneller.
Ja, aber ist trotzdem super, also.
Ja, natürlich, also habe ich ja gerade gesagt, unvorstellbar, so.
Ja.
Ja.
Ja, finde ich auch.
Also ich finde wirklich, find ich mittlerweile, auch, ich meine 7 Stunden 35 für das gesamte Ding, so.
Das ist krass, ne?
7 Stunden 35.
Das ist wirklich crazy, weil, weiß ich nicht, irgendwie so die großen Radklassiker gehen ja, also die WM, Pogacars WM, wo er gewinnt, wie lange hat die gedauert? 6 Stunden noch was? Das ist nur 1,5 Stunden länger, aber die laufen einen Marathon und schwimmen noch, so weißt du? Klar, die Raddistanz ist ein Tick länger, aber auch nur 80 Kilometer oder so.
Ja.
Also das ist schon sehr beeindruckend.
Ja, voll. Also, ja, einfach.
Obwohl das Radfahren in Hawaii todeslangweilig ist. Also einfach auf diesem Highway in der Zeitfahrposition rausballern und wieder zurückballern, also sportlich krass, aber da schläfst du ja auch einen bei. Also das ist schon auch, also das meine ich so, ich finde einfach diesen Sport super faszinierend, also von der sportlichen Leistung, ja, finde ich es super faszinierend, aber wenn ich da jetzt 7,5 Stunden lang zugucke, dann vermisse ich schon teilweise die Spannungsmomente wie bei anderen Sportarten. Die halt, also da ist dann ein Radrennen schon irgendwie, wenn eine Attacke kommt und dann wird gesprintet oder dies und das, das ist irgendwie schon intensiver einfach.
Ja, voll. Das ist halt so ein bisschen, Ironman gucken ist halt eher so ein bisschen wie Mailand Sanremo gucken.
Ja,
so,
ja,
du weißt gut. Halt, okay, du hast halt einen Early Breakaway und dann geht irgendwann ganz am Ende das Rennen los. So ist, aber du kannst den Rest eigentlich sparen. Ja. Aber deshalb ist halt eher so ein Erlebnis, also so dieses, es ist halt Hawaii, es ist halt einmal im Jahr und man guckt sich's an und zelebriert das ganze Ding.
Ja, trotzdem wahnsinnig faszinierender Sport. Also du hast recht, wir haben E-Sports-WM, wir haben Triathlon-WM, dann war Bahn-WM, war schon eigentlich dafür, dass wir letzte Folge gesagt haben, wir haben jetzt vorbei mit Weltmeisterschaften, waren doch wieder viele.
War nüchte, ne?
Jede Woche ist ein Weltmeister. Irgendjemand wird immer Weltmeister. Also, weißt
eigentlich du, ist gar nichts mehr wert, ne?
Ist gar nichts mehr, irgendjemand wird ja immer Weltmeister. Ist ja okay. Wollen wir was essen gehen? Ich habe Hunger.
Ich auch.
Okay, Leute, wir machen hier Schluss. Wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Die Indoor-Season geht langsam los. Es wird der erste Winter für mich, wo ich kein Radprofi mehr bin.
Ja, stimmt.
Normalerweise bin ich jetzt nur so nervös, ohne 2 Tage.
Aber du warst schon im Trainingslager.
Naja, 270 Kilometer in 9 Tagen ist jetzt auch nicht so viel.
Echt? Das sah so aus, als würdet ihr jeden Tag so einen Huni fahren, mindestens.
Wir sind einmal 120 gefahren und sonst waren es immer so zwischen 35 und 70.
Ich dachte eigentlich, dass Rick in dieser Folge eben erzählt, dass er doch jetzt die Inselumrundung gemacht hat. Aber das heißt, du hast in 9 Tagen noch nicht einmal um die Insel geschafft eigentlich. Nee.
Und weißt du, das war faszinierend. Ich habe dann auf Strava geguckt und das war die Woche mit den meisten Kilometern, seitdem ich aufgehört habe.
Krass. Ja, du warst, eigentlich warst du nicht fleißig, gell?
Also ich war halt
auf dem Fahrrad, meine ich.
Auf dem Fahrrad null. Also ich habe jetzt 14.049 Kilometer und jeder, der mich kennt, weiß ja, ich bin so ein kleiner Jahreskilometer. Und
jetzt denke ich mal, die
15.000 will ich voll machen. Jetzt denke ich schon so, 2 Monate für 950 Kilometer ist schon aber, da muss ich mich aber schon ranhalten jetzt mit Fahrradfahren.
Ja, stimmt. Im Vergleich, also wahrscheinlich wirklich im Vergleich zu den letzten Monaten.
Jetzt muss ich die Rolle aufbauen. Also es ist echt, ich müsste mal gucken, wie viele Kilometer.
Einfach ein bisschen auf Ruby.
Also ich müsste, also ich muss mal schauen, aber ich glaube, ich bin vom 1. Januar bis zum 26. Mai habe ich meine Karriere beendet. Also in den 5 Monaten bin ich, glaube ich, 12.500 oder 13.000 Kilometer gefahren und dann seitdem bis jetzt nochmal 1.000 vielleicht oder 1.500.
Krass. Also ich muss sagen, bei mir ist jetzt auch richtig eingebrochen, weil ich mit dem Bein ja so Probleme habe. Ja. Deshalb schwimme ich ja jetzt vor allem. Laufen kann ich auch nicht mehr, bisschen Krafttraining geht noch. Aber
was ist denn mit dem Bein? Weiß man jetzt
nicht. Ja, das weiß ich nicht. Deshalb fleißiger Podcast-Hörer und mein Kollege, unser Chefarzt in der Unfallchirurgie und Orthopädie,
hat gesagt, Bein ab.
Kümmert sich jetzt um mein Bein.
Bein abmachen.
Kümmert sich jetzt um mein Bein und deshalb an dieser Stelle liebe Grüße und vielen Dank schon mal. Mal gucken, ob wir was rausfinden und ob wir es beheben können. Ansonsten werde ich jetzt Schwimmer. Dann können wir nächstes Jahr eine Staffel machen.
Ja.
Brauchen wir nur noch einen Läufer. Oder bist du der Läufer? Aber Patrick, können wir Patrick fragen?
Ja, können wir auch. Aber ich glaube, ich mache es lieber alleine. Ich glaube, ich ziehe durch.
Mark my words. Jetzt hat er es gesagt.
Ich glaube, ich ziehe durch. Ich mache einen Langdistanz-Triathlon nächstes Jahr. Sagt man das so, Langdistanz-Triathlon? Ist das falsch? Das ist richtig, oder?
Ja. Ich mache eine Langdistanz, würde man, glaube ich, eher sagen.
Ich mache eine Langdistanz.
Ich bin gespannt.
Ich weiß noch nicht, ob ich ins Ziel komme.
Na gut. Es ist ja, steht da immer in den Sternen.
Wo du gesagt hast, Schwimmen ist einfach, jetzt habe ich eigentlich keine Angst mehr.
Ja, guck mal, wenn mein Bein nicht funktioniert und ich nur noch schwimmen gehen kann, dann bringe ich dir Schwimmen bei jetzt.
Das wäre geil.
Machen wir.
Das machen wir echt. Wir müssen echt mal zusammen schwimmen gehen.
Ja.
Kommst du zum Stadion Bad Hof, wo ich wohne extra, oder muss ich zu dir kommen?
Ja, wir können uns ja in der Mitte treffen.
Agrippa-Bad,
Zollstock-Bad, Lendpark.
Zollstock-Bad ist doch nicht in die Mitte. Egal. Interessiert keinen, wo wir schwimmen gehen. Richtig.
Obwohl, habe ich die Story erzählt vom Zollstock-Bad?
Nee.
Ich bin ins Zollstock-Bad gefahren mit dem Fahrrad und dann wurden wir von so einem Uber-Fahrer überholt und tatsächlich muss ich sagen, ich glaube, alle, die hier zuhören und regelmäßig auf dem Rad sitzen, kennen es sehr dicht überholt zu werden. Aber ich muss sagen, ich bin in meinem Leben noch nie so dicht von einem Auto überholt worden. Und ich meine, ich war nicht auf dem Rennrad, sondern ich war auf dem Stadtrad.
Ja.
Also wo man ja auch sagen muss, ich hätte jetzt auch einfach jemand sein können, der komplett unsicher ist auf seinem Fahrrad. Und dann, gut, hatte ich dann wirklich schon auch die Hasskappe auf. Und habe zwei Gänge hochgeschaltet und dachte mir, die nächste Ampel kommt. Und es war halt einfach auf dieser Straße, das war diese Verbindungsstraße zwischen Bonner Wall und, ich weiß gar nicht, was das ist, Ring, Militärring oder sowas. Keine Ahnung, ich kenne mich nie so gut aus in Köln. Aber auf jeden Fall eine breite Straße, wo kein Verkehr war. Und wer es dann nicht schafft, mehr als 2 Zentimeter Abstand zu halten, den muss man halt schon zur Rede stellen. Dann hat dieser Typ aber direkt an der nächsten Ampel einen U-Turn gemacht. Und dann habe ich halt einfach nur, vielleicht auch nicht mein bester Moment, aber einfach nur eine Beleidigung in dieses Fenster gerufen, das unten war.
Blödmann, hast du gesagt.
Genau.
Du Blödmann.
Du Tünnes. Und dann hat ihn das dazu bewogen, direkt wieder einen U-Turn zu machen.
Oh, jetzt geht's ab. Ja, jetzt bin ich hooked.
Und dann ging's los und da war ich dann in so einem Moment, wie ich denn sonst eigentlich nur aus solchen Insta-Videos aus Amerika kenne, weil er dann direkt neben mich rangefahren ist und angefangen hat, mich mit dem Handy zu filmen.
Ja.
Und dann gesagt hat, halt mal an. Und dann waren wir auch direkt am Zollstockbad. Ja. Ich musste sowieso anhalten. Und dann hat er halt angefangen, komm mal her. Dann bin ich zu seinem Fenster und habe halt gesagt so, ja, ich bin jetzt schon wieder ein bisschen entspannter, aber du hast uns einfach so dicht überholt, dass einfach Gefährdung, so, habe halt diese Standarddiskussion, die, glaube ich, jeder von uns schon geführt hat mit einem Autofahrer. Und er natürlich, nein, bla bla bla, hier und da.
Ja.
Dann ist er aus dem Auto ausgestiegen. Dann habe ich ihn halt auch wirklich direkt gefragt. Der war also schon erschreckend aggressiv und ja auch die ganze Zeit mit diesem Handy.
Deswegen hat er dich auch so überholt schon von Anfang an, weil er hat einen stressigen Kacktag und ist jetzt an dir aus.
Und ich hatte halt einfach nur Sonntag und wollte schwimmen gehen. So. Ja. Und dann hielt er mir diese Kamera einfach wirklich so direkt ins Gesicht und hat dann die ganze Zeit gesagt, ja, sag doch mal, was du gesagt hast. Und ich habe ihn halt dann gefragt, ob er mich jetzt schlagen will, einfach auch so direkt. Und er war wirklich so aggressiv, dass ich habe dann gesagt, so, ist doch jetzt okay, überhol einfach keinen mehr so dicht. Und ich habe mich bedroht gefühlt.
Ja.
Ich hätte dich bestimmt nicht beleidigen müssen. Das war the heat of the moment. So. Der hat sich nicht beruhigen lassen. Und dann kamen zwei Paare vorbei, da auch, es war richtig gut eigentlich, die zwei Männer sind dann halt wirklich auch dazwischen gegangen und haben halt gesagt so, ja, so beruhig dich mal.
Kannst du sie mal in Ruhe lassen?
Das ist gerade hier irgendwie eine sehr bedrohliche Situation, die ausstrahlst.
Ja, vor allem auch als Mann gegenüber einer Frau so zu sein, ey.
Ja, und dann, weil er dann auch, also ich war mit einer Kollegin unterwegs, die dann auch gesagt hat so, jetzt nimm doch mal das Handy runter und dann halt so das Handy runtergeschoben hat, dann hat er ihr halt auch so auf den Arm geschlagen. Und ich hab jetzt schon wieder Puls, wenn ich über diese Story rede. Ich habe mich wirklich so richtig unwohl gefühlt. Vor allem dieses, ich hatte das noch nie, dass mir jemand mit dem Handy ins Gesicht filmt. Also außer du, aber aus anderen Gründen. Aber halt nicht so dieses Karen-mäßige, dass irgendjemand so sagt so,
ja, ich will dich jetzt drüber, völlig übergriffig und asozial einfach.
Genau, genau. Und dann haben die Männer halt einfach so zu uns gesagt, komm, fahrt einfach weiter und das regelt sich schon. Weil ich dann auch dachte, wir können jetzt nicht uns.
Da wäre ich nicht gut drin. Ich würde dann leider, ich wäre so richtig provokant dann leider. Also wenn ich merke, der ist eh schon, dann werde ich richtig provokant.
Ja,
leider.
Aber ich hatte an dem Zeit, also ich hatte dann einfach auch irgendwie Schiss.
Ja, so. Nee, voll, völlig zu Recht so auch.
Und dann habe ich auch gedacht so, wir können ja jetzt nicht unsere Fahrräder, der weiß ja, wie unsere Fahrräder aussehen, der macht bestimmt unsere Fahrräder kaputt. Das war so mein erster Gedanke. Dann habe ich gedacht, wir fahren jetzt einfach um den Block und schließen die woanders an, damit der die halt nicht mehr findet, wenn er sie kaputt machen will.
Guter Move, ja.
Und dann haben wir halt einen Kreis gemacht ums Bad und dann ist er ins Auto gestiegen, an uns vorbeigefahren, dann hat er einfach rausgeschrien, du.
Ja.
Also sehr viel schlimmere Worte, als ich sie gewählt habe, in dreifacher Ausführung. Und dann dachte ich mir nur so.
Ich hätte ihm eine schlechte Bewertung gegeben. Ich hätte geschaut, welcher U-Bahn-Fahrer in meiner Nähe ist und hätte ihn dann gebucht und gesagt, bring mich mal nach Hause, kannst du mein Fahrrad einladen.
Ja, aber so viel zum Zollstockbad. Deshalb, als ich dann danach das nächste Mal zum Zollstockbad gefahren bin, hatte ich so richtig Puls.
Ja.
Weil ich dann auch so. So
Begegnungen sind immer so. Das Problem ist, man ist ja dann als Radfahrer auch immer leider in der schwächeren Position. Also wenn der jetzt wirklich, du schaust den Menschen ja nur vor den Kopf, wenn der durchdreht und nicht umfährt, dann hast du halt auch nichts gewonnen.
Ja.
Aber ja, ich denke mal, ich verstehe es auch. Also das ist ja der Punkt, die sind generell schon aggressiv, schneiden dich, du regst dich auf und die warten ja nur darauf, dass du dich aufregst, damit die sich voll in die Situation reinsteigern können. Ist ja schon tausendmal, wer Rad fährt, ist es schon tausendmal passiert. Da muss ich dann leider sagen, da bin ich dann manchmal auch wirklich, wenn dann mal die auf den Stärkeren treffen, freut es mich schon manchmal auch ganz gut. Da bin ich schon ehrlich. Also wenn die Autofahrer dann jetzt ausrasten, wie so wie in so einem Fall, und treffen dann auch auf einen Typen, der es nicht mit sich machen lässt, finde ich es schon also auch nicht schlecht.
Ja, da würde ich mir halt manchmal wünschen, dass ich einfach so 2 Meter groß wäre und drüber breit, aber ich glaube, dann sagt halt auch keiner was, ne?
Ja, wer weiß. Ich sag mal so.
Ich glaube zum Beispiel Till.
Ja, Till.
Till kriegt, glaube ich, keine Probleme.
Till, jeder, der Till kennt, liebe Grüße, Till hat mein Ladegerät geklaut und nicht zurückgegeben.
Ach ja, deshalb die Ausrede von der letzten, wie sagt man,
die sind einfach abgereist und haben es nie zurückgegeben. Einfach kann man auch jetzt mal hier nochmal so sagen. Aber
ich glaube, bei denen läuft es nicht so. Die müssen Ladegeräte klauen.
Aber ich sag mal so, ich halte mich beim Thema Sicherheit im Straßenverkehr in dieser Folge ein bisschen zurück.
Weil? Du hast einen Unfall gebaut. Also,
Nee. Ich wollte gerade sagen, wenn ich jetzt hier den großen Moralapostel spiele, aber gleichzeitig mit 80 km/h einhändig ein Fahrrad runterfahre und mich dabei filme, ist auch schwierig.
Ja, das stimmt.
Weißt du, deswegen da. Ich lebe da den Moment und ich liebe das sehr. Aber ich habe schon auch ein Verständnis dafür, dass es nicht das Schlauste ist, muss man so zu sagen. Aber deswegen werde ich jetzt keine große Sicherheitsrede schwingen, weil vielleicht bin ich manchmal im Straßenverkehr auch nicht gerade das größte Vorbild. Von daher immer Helm tragen, immer bei nicht über rote Ampeln fahren. Wir können doch mal Spaß haben, aber bei mir tickt es manchmal auch aus und ich drehe nicht durch im bösen Sinne, sondern ich habe sehr viel Spaß auf dem Fahrrad.
Ja, ich wollte gerade sagen, aber halt eher, glaube ich, Eigen- als Fremdgefährdung, oder?
Ja, nee, voll. Also,
und das ist halt so, das finde ich bei diesem Überholen, habe ich immer das Gefühl, dass den Leuten einfach gar nicht bewusst ist, dass es halt in dem Fall einfach ein absolut fremdgefährdendes Verhalten ist.
Ja, ey
jetzt habe ich schon wieder Angst.
In dem Fall bin ich auch so ehrlich, wer weiß, was der Typ genommen hat oder keine Ahnung was, dass der so ist oder wann er das letzte Mal geschlafen hat, ohne jetzt irgendwie Verständnis für den aufzubringen oder so, weißt du, aber der wird einfach einen brutal scheiß Tag gehabt haben und schon 24 Mal zu spät gekommen sein in der Stadt und weil Fahrradfahrer ihn blockiert haben und dann, weiß ich nicht.
Ich war an dem Tag extra 2 Stunden schwimmen, weil ich dann dachte, 2 Stunden warte da bestimmt. Ich hatte so Schiss, da rauszukommen. Du hast dich
richtig reingesteigert, klar.
Ja, weil man dann ja auch so, man kann ja dann auch beim Schwimmen die ganze Zeit drüber nachdenken, so ganz ohne Ablenkung.
Ja,
wir gehen was essen. Tschüssi, danke fürs Zuhören.
Vielen Dank. Tschüss.